Ja, ihr Lieben, wir haben gehört von Dorothee eben schon, dass wir heute die Fortsetzung haben in der Predigt. Ich werde über die Fortsetzungsgeschichte sprechen und Dorothee sprach auch schon vom letzten Ostergottesdienst und wie bewegt das war und wie Dorothee uns mit hineingenommen hat in die Bewegung dieser ersten Geschichte. Und ich habe die ganze Woche noch über diese Geschichte nachgedacht und je länger ich darüber nachdenke, desto merkwürdiger wird sie für mich. Der Wettlauf des Petrus und des Johannes, die reden nicht miteinander, was hat das zu bedeuten? Okay, dafür ist jetzt keine Zeit, lasst uns darüber im Gespräch sein. Genau, ich lese die Fortsetzung, Johannes 20, Abvers 11. Maria blieb draußen vor dem Grab stehen und weinte. Mit Tränen in den Augen beugte sie sich vor und schaute in die Grabkammer hinein. Da sah sie zwei Engel. Sie trugen leuchtend weiße Gewänder und saßen dort, wo der Leichnam von Jesus gelegen hatte. Einer saß am Kopfende, der andere am Fußende. Die Engel fragten Maria: Frau, warum weinst du? Maria antwortete: Sie haben meinen Herrn fortgebracht und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Nach diesen Worten drehte sie sich um und sah Jesus dastehen. Sie wusste aber nicht, dass es Jesus war. Jesus fragte sie: Frau, warum weinst du? Wen suchst du? Maria dachte, er ist der Gärtner. Darum sagte sie zu ihm: Herr, wenn du ihn fortgeschafft hast, dann sage mir, wo du ihn hingelegt hast. Ich will ihn zurückholen. Jesus sagte zu ihr: Maria. Sie wandte sich ihm zu und sagte auf Hebräisch: Rabuni, das heißt übersetzt mein Lehrer. Jesus sagte zu ihr: Halte mich nicht fest, ich bin noch nicht zum Vater hinaufgestiegen. Aber geh zu meinen Brüdern und richte ihnen von mir aus: Ich gehe hinauf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Maria ging zu den Jüngern, sie verkündete ihnen: Ich habe den Herrn gesehen, und sie erzählte, was er zu ihr gesagt hatte. Die Geschichte startet mit einer Frau, mit Maria, die zum Grab kommt, das Grab leer findet, zurückläuft. Johannes und, also vermutlich Johannes, der Name steht ja gar nicht da, ein namenloser Jünger und Petrus, und die machen sich auf den Weg und rennen zum Grab. So, und sie stellen nur fest, das Grab ist leer und laufen wieder nach Hause. Maria aber bleibt am Grab stehen. Wer war Maria? Was war das für eine Frau? Es gibt da unzählige Mythen und Legenden. Maria habe eine Affäre gehabt mit Jesus, das ist so der Klassiker. Es gibt ja auch diese modernen Romane von Dan Brown, und da wird das groß gefeiert, aber auch teilweise versuchen Menschen, das seriös zu zeigen. Jesus habe eine Affäre mit Maria Magdalena gehabt oder sie habe ein Kind von ihm gehabt. Das alles entbehrt aber jeglicher Grundlage. Klar ist aber, Maria hatte eine enge Verbindung zu Jesus. Maria war ihm nah, mindestens so nah wie die Jünger. Und die Frage ist, warum war Maria ihm so nah? Sie war so nah, weil sie ihn erlebt hat. Maria hatte eine schwere Vergangenheit. Psychische Störungen, Süchte, Abhängigkeiten, dämonische Besessenheiten, so erzählt es die Bibel. Auf jeden Fall war sie gefangen und sie war verstrickt und sie war nicht frei. Und da begegnet sie diesem Jesus von Nazareth und er heilt sie, er befreit sie. Und das weckt eine große Liebe in ihr zu diesem Menschen, zu ihrem Lehrer. Und wir wissen aus den anderen Evangelien, dass sie von Ferne bei der Kreuzigung zugeschaut hat. Sie hat das ausgehalten. Viele Jünger sind weggelaufen, die Apostel sind weggelaufen. Maria ist da geblieben aus Liebe für ihren Lehrer, für ihren Jesus, ihren Rabbi. Was wollte Maria am Grab? Aus den anderen Evangelien wissen wir, dass Jesus gesalbt werden sollte. Hier ist davon nicht die Rede. Ja, warum gehen Menschen an Gräber? Sie gehen an Gräber, weil sie dem Verstorbenen nahe sein wollen, weil sie Sehnsucht haben. Ja, und ich glaube, auch das ist einfach der Grund. Sie möchte da sein, wo Jesus ist, den sie liebt. Und darum geht sie zum Grab. Und jetzt schaut sie in das Grab hinein und weint, weil das Grab leer ist. Sie kommt gar nicht auf die Idee, er könnte auferstanden sein, sondern sie weint nicht nur, weil Jesus tot ist, sondern weil sie das Gefühl hat, ich habe den Ort verloren, wo ich trauern kann. Menschen trauern ja unterschiedlich. In unserem Trauercafé wird es deutlich, manche Menschen brauchen Gräber. Für andere ist das wiederum nicht wichtig. Ja, sie hat Sorge, dass sie den Ort verloren hat, zu dem sie gehen kann, wo sie um Jesus trauert. Sie schaut in das leere Grab und sie sieht da zwei Engel sitzen. Die Engel sind für sie nicht interessant, sie sucht ja Jesus und die Engel fragen dann, Frau, warum weinst du? Ihr Lieben, es ist oft bei Gott so, dass Gott Fragen stellt und die Fragen, die er stellt, sind wichtiger als die Antworten, die er gibt. Gott stellt Fragen. Ne? Zum Beispiel im Garten Eden, im Paradies, da fragt Gott den Adam, Adam, wo bist du? Und das fragt er nicht, weil er nicht weiß, hinter welchem Baum Gott Adam steckt, sondern weil er Adam rauslocken will, aus der Reserve locken will. Er möchte mit Adam ins Gespräch kommen. Darum fragt er ihn. Gott stellt Fragen. Macht euch mal die Mühe, in der Bibel nachzuspüren, wo Jesus Fragen stellt, wo Gott Fragen stellt. Warum weinst du? So wird Maria gefragt. Und sie hat die Möglichkeit, ihren Kummer auszusprechen. Und sie sagt, sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Und dann gibt es einen interessanten Hinweis, dann steht da, und als sie das sagte, drehte sie sich um. Ist eine Erfahrung, die Menschen machen, wenn man Kummer ausspricht, wenn man kummerlos wird, wenn man sich ausspricht, wenn man das sagt, was einen plagt und quält, dann hat man plötzlich neue Perspektiven. Man kann plötzlich in eine neue Richtung schauen. Sie wird durch diese Aussage, dass sie sich loswerden kann, hat sie plötzlich eine andere Perspektive und kann Jesus entdecken. Wie ist das bei dir? Hast du so einen Ort? Hast du Menschen, bei denen du ehrlich sein kannst, bei denen du offen sein kannst? Menschen, wo du dich aussprechen kannst ohne Scham, ohne die Sorge, dass du zurückgewiesen wirst, sondern wo du einfach loslassen kannst. Ich hoffe und bete, dass du so einen Menschen hast. Und ich hoffe und bete, dass das Martin-Luther-Haus ein Ort ist, wo Menschen sich loswerden können, wo Menschen reden können, wo Menschen sich anvertrauen können. Ich selbst als Gemeinschaftspastor hier, als Seelsorger stehe zur Verfügung, wenn ihr sagt, ich brauche mal einen Menschen, ich muss mich mal aussprechen. Herzlich gerne, das ist so, so wichtig. Maria hat die Sorge, dass dieser Ort, dass sie diesen Ort verloren hat, den Ort, wo sie trauern kann. Und sie starrt in das leere Grab, bevor sie die Engel sieht. Und auch das ist eine Wahrheit, eine Wirklichkeit, die ich aus meinem Leben kenne und vielleicht auch du aus deinem. Wir sind fixiert auf manche Dinge, manchmal starren wir auf Dinge und die blockieren uns, die lähmen uns, die ziehen uns runter. Wie ist das bei dir? Auf was ist dein Blick gerichtet im Moment? Was hält dich gefangen? Was zieht dich runter? Was belastet dich? Was lässt dich weinen? Was macht dich fassungslos? Und was hindert dich daran, etwas anderes zu sehen, einen Blickwechsel zu vollziehen? Ist es eine enttäuschte Liebe? Sind es dauerhafte Schmerzen? Ist es Arbeitslosigkeit, Stress in der Familie, im Haushalt, mit all den Dingen, die uns belagern? Es gibt so viele leere Gräber in unserem Leben, dass Menschen fixiert sind und nicht mehr in der Lage, einen Richtungswechsel zu vollziehen. Und dann ist diese Frage so wichtig: Warum weinst du? Was ist deine Not? Was ist deine Not im Tiefsten? Maria entdeckt jetzt Jesus und denkt, es ist der Gärtner. Ich finde die ganzen Ostererzählungen ja ungemein spannend. Neulich im Bibelgespräch haben wir über die Auferstehungserzählungen gesprochen und da kam auch die Frage, hätte man das filmen können, die Auferstehung? Hätte man es fotografieren können? Ja, man hätte vielleicht etwas filmen können, aber was wäre denn auf diesem Film drauf gewesen? Ja, die Erzählungen machen deutlich, Jesus ist auferstanden, er ist wieder leiblich da, er hat ja seine Nägelmale gehabt und seine Wunde in der Seite. Er konnte Fisch essen, er war leibhaftig da, aber er war auch ganz anders. Maria erkennt ihn nicht, sie denkt, es ist der Gärtner. Die Emmausjünger erkennen ihn nicht, 2 Stunden läuft er mit ihnen auf dem Weg. Ja, er geht durch Wände, durch verschlossene Türen. Erst wenn Jesus sich zu erkennen gibt, dann erkennen die Menschen ihn und Maria denkt, es ist der Gärtner. Und auch Jesus fragt wieder eine doppelte Frage. Frau, warum weinst du und wen suchst du? Wieder fragt Gott nach, hey, warum weinst du? Und die Frage, wen suchst du, das ist auch eine kostbare Frage, die ich dir stellen möchte heute Morgen. Wen suchst du? Wohin bist du unterwegs? Für was lebst du? Was ist dir wichtig? Kommt aber gar nicht vor. Nach was sehnst du dich? Was brauchst du eigentlich? Was fehlt dir? Was suchst du für dich und dein Leben? Jesus erweitert also die Frage. Er fragt nicht nur, warum weinst du, sondern auch, was suchst du? Was ist deine Sehnsucht, dein Ziel? Und auch wir dürfen uns diese Frage stellen lassen heute Morgen aus Gottes Wort. Maria hofft, dass diese Person, der Gärtner, irgendwie für den Leichnam Jesu verantwortlich war und sagt jetzt, weißt du, wo der Leichnam von Jesus liegt? Dann will ich kommen und ihn zurückholen. Ich finde das so einen bewegenden Moment. Was will Maria denn tun? Ja, was will sie denn machen mit dem Leichnam? Will sie ihn wieder zurückbringen ins Grab? Wohin damit? Hat sie überhaupt die physische Kraft dafür? Das spielt alles gar keine Rolle. Hier drückt sich einfach die Liebe dieser Frau aus zu diesem Rabbi Jesus, der sie befreit hat. Sie will bei ihm sein und sie will ihn wieder dahin holen, wo sie dann auch trauern kann. Und jetzt kommt der Kern der Geschichte. Jetzt gibt sich Jesus zu erkennen, indem er ihren Namen nennt. Er sagt einfach nur Maria. Und in dem Moment, wo er sich ihr zuwendet, erkennt sie ihn und merkt, es ist ja Jesus. Diese Szene ist der Mittelpunkt dieser Geschichte, weil es geht bei einem Namen in der Bibel nicht einfach nur um eine Bezeichnung, ne? Ich heiße Thorsten, weil meine Eltern das einen schönen Namen fanden, Punkt. So, vielleicht haben deine Eltern sich noch eine Bedeutung überlegt. In der Bibel ist ein Name mehr. Ein Name umfasst die ganze Identität, die ganze Persönlichkeit. Im Namen ist alles eingeschlossen. Die Charaktereigenschaften, deine Geschichte, deine Zukunft, deine Stärken, deine Schwächen. Das Schöne und das Gute in deinem Leben, aber auch das Schwere. Das, was gelingt und auch die Verletzungen, die Brüche und Risse und all das, wo du dich quälst, all das ist in deinem Namen eingeschlossen. Wenn Gott deinen Namen ruft, dann ruft er dich brutto, all inclusive. Und wenn er deinen Namen ruft, dann wendet er sich dir zu. Dann will er in eine Beziehung treten. Indem er Maria anspricht, baut er ihr eine Brücke. Er möchte wieder mit ihr in Beziehung sein. Wenn Gott deinen Namen ruft, dann bedeutet das, dass er dich sieht mit allem, was dich ausmacht, und er lädt dich ein, über diese Brücke zu gehen und die Beziehung mit ihm zu suchen, das Gespräch zu suchen, von ihm etwas zu erwarten und zu glauben und zu vertrauen. Meine Frau Dorothee hat es eben schon gesagt, wir bieten heute Tauferinnerungen an und dafür ist dieser Text ideal. Ich möchte das natürlich gleich auch erklären. Ich möchte erst kurz was zur Taufe sagen. Es gibt ja unterschiedliche Taufformen. Die Taufe als Bekenntnis, so wird das in der Apostelgeschichte erzählt, da werden die Leute Christen und lassen sich taufen. Und es gibt ja auch Gemeinden, Kirchen, die das genauso machen. Unsere Freunde aus der Christuskirche haben das am letzten Sonntag groß gefeiert, 5 Taufen. Das gehört zu dieser Gemeinde dazu, dass erst das Bekenntnis da ist und dann die Taufe. Zu allen Konfessionen gehört, dass durch die Taufe der Mensch Teil der Gemeinde wird. Also diese 5 Menschen, die in der Christuskirche getauft worden sind, gehören jetzt zu dieser Gemeinde. Und auch wenn wir Menschen taufen, werden sie Teil der evangelischen Kirche. Was uns wichtig ist als evangelische Christen, als landeskirchliche Christen, ist, dass in der Taufe Gott sein Ja zusagt. Gott spricht uns sein Ja zu. Und zwar bevor wir glauben. Bevor wir uns bekehren können, bevor wir fromm sind, bevor wir Bibel lesen, sagt Gott, hey, ich liebe dich und ich möchte dir mein Ja geben und ich rufe dich bei deinem Namen. Das steht am Anfang. Und dann sind wir herausgefordert, natürlich auch zu glauben und in diese Taufe irgendwie hineinzuwachsen. Aber die Pointe bei der Kindertaufe, bei der Säuglingstaufe ist eben der Gedanke, am Anfang steht Gottes Ja, Gottes Zuspruch. Oft ist Jesaja 43 der Taufspruch. Da heißt es, Gott spricht, fürchte dich nicht, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, fürchte dich nicht, ich sehe dich brutto und ich liebe dich und ich weiß um deine Not und ich trage dich und ich bin an deiner Seite immer und für alle Zeit. Ich wende mich dir zu, wie auch damals der Maria. Und diese Verheißung wird in besonderer Weise in der Taufe zugesprochen. Du musst dich nicht von Angst und Furcht lähmen lassen. Du darfst dein ganzes Leben von Gott her empfangen und von Gott her denken. Wenn wir die Kindertaufe praktizieren, dann gibt es in der Tat eine Problemanzeige. Wir, viele Menschen, die als Kinder getauft worden sind, können sich natürlich an ihre Taufe nicht erinnern. Ja, das ist bei baptistisch geprägten Gemeinden anders. Die haben ihre Taufe erlebt und haben sie gefeiert und haben sie genossen. Ich war ein halbes Jahr alt, als ich getauft wurde. Da ist nicht viel mit Erinnerung. Ja, und so wird es vielen gehen. Darum haben auch viele landeskirchlich geprägte Menschen keinen Bezug zu ihrer Taufe und das ist schade. Und darum hat unsere Kirche, bietet unsere Kirche Tauferinnerung an und das möchten wir heute auch anbieten. Das haben wir zuletzt gefeiert, als wir Jannik getauft haben in der Christuskirche, im September war das, 24. Und da haben wir dann auch Tauferinnerung gefeiert. Was bedeutet Tauferinnerung? Tauferinnerung bedeutet, eingeladen sind alle, die getauft sind, ob sie jetzt als Babys getauft worden sind oder als 20-Jährige. Du darfst gleich nach vorne kommen, wenn du es möchtest, und dann werde ich dir den Zuspruch, dass Gott an deiner Seite ist, noch einmal zusprechen. Ich werde dir einen Segen geben und mit Taufwasser ein Kreuzeszeichen in deine Hand zeichnen. Und dann darfst du neu dieses Taufversprechen Gottes hören und für dich glauben. Aber natürlich seid ihr dazu eingeladen, das ist keine Pflichtveranstaltung. Ich komme zum Schluss der Geschichte. Jesus, Maria erkennt ihn und sagt, Rabuni, mein Meister, mein Lehrer. Und jetzt wird Jesus schroff und weist sie zurück. Fasse mich nicht an. Warum macht er das? Warum ist keine Umarmung möglich? Ich glaube, Jesus hat den Verdacht, dass Maria denken könnte, jetzt habe ich meinen Jesus wieder. Es ist alles so wie früher. Und jetzt können wir zur Tagesordnung übergehen. Ich nehme ihn mit, er kriegt was zu essen und es wird wieder wie vor Karfreitag. Und Jesus sagt, es ist anders. Ich lebe, aber ich werde zum Vater gehen. Fass mich nicht, halte mich nicht zurück. Wir haben eine neue Situation. Geh und sage den Jüngern, dass ich lebe. Ich komme zum Schluss, ihr Lieben. Gott zeigt sich uns, indem er sich uns zuwendet. Er wendet sich uns zu in seinem Wort, in der Verkündigung und in der Taufe. Und wir sind eingeladen, heute in besonderer Weise das zu hören. Und ich bete, dass du diesen Zuspruch der Nähe Gottes in deinem Leben heute hören und mit deinem Herzen glauben kannst. Amen.